Lebenshilfe.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zu der heutigen Lebenshilfe-Sendung. Medizinische Sprechstunde ist das Thema und da haben wir mit uns verbunden den Dr. Jens Westphal aus Goyensee. Guten Tag, Jens.
Ja, hallo, guten Tag, Thomas. Schön, wieder mit euch etwas zu machen, die Sprechstunde. Ich freue mich immer.
Sehr gut. Wir haben heute das Thema Naturheilverfahren in der Arztpraxis. Du wirst uns ein bisschen darüber berichten, aber dann ist das, sind die Telefonleitungen offen für alle möglichen Fragen, einfach was die Medizin betrifft. Also ich übergebe dir sehr gerne, lieber Jens, das Wort.
Ja, also Naturheilverfahren in der Arztpraxis. Das ist ja immer so ein Reizthema, nicht? Aber eigentlich zu früheren Zeiten war es nicht voneinander getrennt, die sogenannte Schul- und die Erfahrungsmedizin. Das gehörte zusammen. Und es gehörte sogar auch Spiritualität dazu. Ihr hattet heute Morgen so ein schönes Interview mit dem Pfarrer Kocher aus Deutschland. Der hat zum Beispiel auch Hildegard von Bingen zitiert, da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist es nicht umsonst wichtig, dass auch diese Enzyklika Laudatio Si von Papst Franziskus so eine große Rolle spielt. Diese Enzyklika ist ja eingeleitet mit Laudatio Si, mi Signore, gelobt seist du mein Herr, sang der heilige Franziskus. In diesem schönen Lobgesang erinnert er uns daran, dass unser gemeinsames Haus wie eine Schwester ist, mit der wir das Leben teilen und wie eine schöne Mutter, die uns in ihre Arme schließt. Wunderschön. Und ich glaube, wir müssen einfach wissen, dass wir als Menschen ja nicht alleine auf dieser Welt existieren, sondern wir sind eingebunden in das System der Erde, der Natur, was uns Gott ja geschenkt hat auf dieser Welt. Und wenn wir als Ärzte Menschen behandeln, müssen wir auch immer das berücksichtigen. Das sind eben nicht nur Symptome einer Ansammlung von Zellen oder von Atomen oder was auch immer oder von Mineralien, sondern wir sind als Menschen eingebunden in die Natur. Und die Hildegard von Bingen hat das ja sehr schön gesehen, dass es eine kosmische Ebene gibt, eine spirituelle Ebene, in der wir eingebunden sind und auch eine körperliche Ebene und dass diese Ebenen alle zusammengehören. Und nur von dieser Basis aus kann man, glaube ich, auch verstehen, Naturheilverfahren in der Arztpraxis. Es ist nämlich eigentlich kein Unsinn, was manche Kollegen denken, vielleicht, sondern es gibt ja mittlerweile ganz, ganz viele Dinge, die einfach aus den Naturheilverfahren kommen, die auch in die klassische Medizin implementiert sind. Man denke nur an Hydrotherapie, Kneipp beispielsweise, Thermotherapien, Wärmetherapien, das machen wir auch mit Mikrowellen. Heute modern hat man früher auch gemacht mit Umschlägen oder so. Natürlich das große Feld der Phytotherapien, der Heilkräuter, sehr wichtig, hat mir meine Oma schon oft erzählt, wenn ich damals manchmal Durchfall oder irgendwas mit dem Darm hatte, Fenchel zum Beispiel, Kamille, das kennen ja ganz viele Menschen auch und oder viele andere Heilkräuter eben. Und Bewegungstherapie, natürlich die Bedeutung der Ernährung, das hat Hildegard ja auch schon sehr schön beschrieben. Und das ist alles auch mittlerweile durchaus in die klassische Medizin implementiert. Ne? Nun, ich sehe sowieso, dass es da Zusammenhänge gibt, aber es gibt eben auch ganz viele Verfahren, die leider ein bisschen aufs Abstellgleis gestellt worden sind, obwohl sie ursprünglich einmal sogar aus der klassischen Medizin herauskommen. Beispielsweise die Dunkelfeldmikroskopie, da sage ich nachher noch etwas dazu. Und man muss sich natürlich auch ein bisschen mit dem Feld der Erfahrungsmedizin, der östlichen Erfahrungsmedizin durchaus beschäftigen. Viele Wahrheiten stecken da auch drin. Bei manchen muss man aus christlicher Sicht auch vorsichtig sein, aber es stecken auch viele Wahrheiten darin, in der Akupunktur zum Beispiel, oder eben auch in manchen Verfahren wie Ayurveda oder so, oder ausleitenden Verfahren. Das kennen wir ja auch im christlichen Bereich mit dem Adalas zum Beispiel. Also es ist ein sehr, sehr breites Feld, die Naturheilverfahren in der Arztpraxis. Und ich persönlich sehe das eigentlich alles in einem sehr großen Zusammenhang. Und es gilt ja das alte Gesetz, wer heilt, der hat Recht. Und deswegen würde ich jetzt ganz gern vielleicht, wenn jetzt momentan keine Fragen sind, auf einige Verfahren eingehen, die wir auch bei uns in der Praxis machen. Meine Frau interessiert sich ja sehr für Naturheilverfahren. Eben vor allen Dingen für Dunkelfeldmikroskopie oder Therapien wie Hämolaser. Was versteht man eigentlich unter einer Dunkelfeldmikroskopie? Eigentlich hatten das schon Altvordere der Medizin wie Enderlein, teilweise auch Koch, betrieben, diese Verfahren. Also es ist eigentlich ein Mikroskop, wo man Vitalblut, also Blut, was man aus der Fingerbeere abnimmt, sofort untersucht. Manche machen das nicht so, die lassen das dann durch die Schweiz schicken. Das ist natürlich Unsinn, ja. Also wenn man diese Untersuchung richtig macht, muss man das gleich machen, also nachdem man das Blut abgenommen hat. Und dann sieht man unter einem Mikroskop, also das Blut ohne Färbung, sozusagen in 100, 500-fache oder 1000-facher Vergrößerung. Ne? Und weil es nicht angefärbt ist, sieht man beispielsweise eben auch Bestandteile, die man, wenn man das Blut anfärbt, wie in der klassischen Medizin, Hellfeldmikroskopie nicht sieht. Ne? Das ist ungefähr so. In der Nacht sieht man ja auch nur Sterne, ne? Und am Tag kann man die nicht so sehen. Und deshalb sieht man natürlich auch Plasmastrukturen im Blut, in dieser Dunkelfeldmikroskopie sehr gut. Man sieht die Form der roten Blutkörperchen sehr gut. Wenn die verformt sind, deutet das ja beispielsweise dann immer auf Stoffwechselveränderungen hin oder auf Eisenmangel oder auf Fettstoffwechselstörungen. Oder wenn man sich die weißen Blutkörperchen dann anschaut, sieht man also, ob die sehr stark beladen sind. Und man sieht häufig auch ganz schlimme Krankheiten, manchmal sogar im Dunkelfeld. Neulich eine Patientin mit einer Leukämie und einer Polycythämie vera gefunden. Man sieht eben manchmal auch, ob Bakterien im Blut sind. Man kann die Fließeigenschaft sehr gut beurteilen und eben auch den Gewebezustand im Hinblick auf Übersäuerung. Nun ist ja Übersäuerung auch wieder so ein Reizwort. Die Ärzte beziehen das meistens auf eine sogenannte metabolische Azidose, also wenn das ganze Blut stark übersäuert ist. Aber es gibt natürlich auch Übersäuerungen im Bindegewebe, die eben auch Probleme machen. Darauf kann man also auch recht gut etwas sehen. Und natürlich sieht man möglicherweise auch diskrete Hinweise auf Veränderungen der Darmflora im Dunkelfeld. Da müssen dann hinterher natürlich noch weitere Untersuchungen erfolgen. Ist eigentlich schon ein bisschen komisch, dass man es heute den Naturheilverfahren zuordnet, weil es machen halt größtenteils Heilpraktiker, aber es ist an und für sich genau genommen kein Naturheilverfahren, wobei, wie gesagt, ich sowieso der Meinung bin, dass man das gar nicht voneinander trennen kann. Ja? Okay, dann die anderen Verfahren hatte ich ja schon kurz erstmal genannt. Ich möchte danach noch eingehen, was wir speziell auch in der Praxis manchmal mit Hildegard-Medizin machen oder TCM oder eben chinesischer Medizin oder solchen Verfahren, die wir teilweise auch bei uns anwenden. Okay? Ich würde den Hörern erstmal Gelegenheit geben, vielleicht Fragen zu stellen, wenn sie Fragen dazu haben. Oder eben auch Fragen zu anderen Teilen der Medizin, bin ich gerne bereit, das zu beantworten. Okay?
Vielen Dank. Ich spiele mal ein bisschen Musik aus. Den Sonnengesang des Heiligen Franziskus von der Kantorei Konzert 2012. Telefonnummer 043-521-2220 zu Ihren Fragen in der medizinischen Sprechstunde. 043-521-2220. Ja, da haben wir jetzt bereits über am Telefon. Ganz herzlich willkommen. Grüß Gott. Grüß Gott. Das scheint nicht zu funktionieren. Grüß Gott, herzlich willkommen. Jetzt sind Sie dran, grüß Sie. Hallo? Gut, wir noch mal ein bisschen Musik einspielen. Vielleicht geht das da. Jetzt grüß Gott, herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen, da ist Marti.
Jawohl, grüß Gott, herzlich willkommen.
Herr Pfarrer Elstab, ich habe eine Frage, Herr Dr. Westphal. Und das wäre, was haltet er von der Computerdiagnose, die es heute zum Teil gibt?
Von der Computerdiagnose, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, von der Computerdiagnose?
Ja, Computerdiagnose. Da legt man zum Beispiel als Abnehmer, nimmt man da einen Kopfhörer, bekommt man über den Kopf.
Naja, also
Das System soll den ganzen Körper abchecken, auf verschiedenste Organzustände, Blutwerte und so weiter.
Also auch da gibt es, wissen Sie, es ist ja so, in der Medizin gibt es alle möglichen Verfahren, die man einerseits als Charlatanerie behandeln kann und andererseits die auch einen gewissen Sinn machen. Also ich sage es mal so, es gibt schon Portale im Internet, die sind sehr gut, die nutze ich auch für seltene Krankheiten beispielsweise. Wenn man da jetzt also bestimmte Blutwerte oder eben Diagnosen, die man als Arzt gefunden hat oder eben Anamnesen vom Patienten eingibt und der Computer macht einem natürlich Vorschläge, worauf man achten sollte, weil man kann ja nicht diese ganzen Krankheiten im Kopf haben, das ist sicherlich sinnvoll. Aber es gibt natürlich auch Programme, da kriegt man zwei Elektroden angehängt und das gibt ein Computerprogramm und das sagt einem dann, das ist dies oder jenes. Das ist natürlich Unsinn, meiner Meinung nach, weil das kann eigentlich nicht gut funktionieren, glaube ich. Natürlich ist es so, wir wissen ja als Christen, dass Gebet und Spiritualität eine große Bedeutung hat für die Heilung von Menschen. Das hat ja auch nichts mit Esoterik zu tun, also das sicher nicht. Aber es gibt natürlich auch wieder viele Menschen, die das alles miteinander wie in so einer Art Rührkessel sozusagen verrühren, ja, und dann also sagen, ja, das ist das und das ist jenes. Aber wir als Christen, glaube ich, dürfen schon sagen, alles, was wir einbeziehen, was mit Spiritualität mit zu tun hat, was in der Gesamtschau der Welt, wie sie jetzt auch Hildegard beispielsweise genannt hat, sie hat ja auch Elemente drin, wo sie über die vier Elemente spricht, das ist ja auch im Sonnengesang von Franz von Assisi drin, ne? Also Feuer, Wasser, Erde und Luft, das hat man früher so gesehen. Und ein bisschen ist ja auch etwas dran, sag ich mal. Ne? Also Menschen, die jetzt zum Beispiel ständig Herzrhythmusstörungen haben, die haben natürlich häufig wirklich viel Feuer in sich und so. Und Hildegard hat dem beispielsweise ja ein ganzes System untergeordnet, was aus ihrer Zeit vor circa 1000 Jahren ja auch durchaus revolutionär war. Weil was sie da zum Beispiel schon beschreibt als christliche Mystikerin ist, dass also die Seele, die Seele von uns Menschen eine ganz große Rolle hat und dass Gott diese Schöpfung ja gemacht hat, dass wir also in allem eigentlich die Wirkung oder eben den Schöpfergeist von Gott erkennen dürfen, ja. Und auch all das, was er uns gegeben hat, eben auch all das, was wir fühlen. Wissen Sie, wir können natürlich immer sagen, die Welt besteht aus Atomen oder das ist ja irgendwo auch richtig oder im Weltall sieht man Sterne. Also was man fühlt, wie auch in diesem Sonnengesang zum Beispiel von Franz von Assisi, da ist Feuer, das ist unser Bruder, der wärmt, das ist ein Gefühl oder das ist Wasser, das ist so schön, wenn man sich damit erfrischen kann oder so, ja. oder eben Luft, so etwas wie Geist oder so etwas, das ist eine viel breitere Schau. Und ich glaube, von der Warte aus ist das durchaus gut. Aber manche dieser komischen Programme sind sicherlich nicht gut. Es gibt gute Programme, aber ich finde, das sollte teilweise auch Ärzten vorbehalten bleiben. Und es gibt auch einige sehr gute Patientenprogramme, aber dazu sollte man auch erstmal seine Symptome ein bisschen kennen und das einordnen. Dann kann man das nutzen, aber irgendwie mit so Schweben oder so, weiß ich nicht. Da habe ich auch ein bisschen komisches Gefühl dazu, muss ich schon sagen.
Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich dafür bei einem Heilpraktiker war. Und der hat gesagt, ich habe mich dann erkundigt, wie teuer ist das System, weil ich gehört habe, dass billige Systeme nicht zuverlässig sind. Und er hat mir gesagt, dieses Computersystem hätte 30.000 Franken gekostet. Also
oh Gott.
Man legt nicht eine Sonde an, sondern das ist wie ein Kopfhörer, den man auf den Kopf nimmt, über den Kopf nimmt und das ja. Ist eigentlich ja praktisch die Sonde wahrscheinlich.
Also da wäre ich sehr vorsichtig bei diesen Aktionen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Weil ob da etwas Gescheites dabei rauskommt, das weiß ich nicht. Es ist sehr ähnlich, was ich vorhin schon über die Dunkelfeldmikroskopie gesagt habe. Wenn man das richtig einsetzt, dann ist das sehr sinnvoll. Aber es gibt eben auch einige Heilpraktiker, die erzählen Ihnen, ja, schicken Sie mal das Blut, wie gesagt, durch die Schweiz und dann gucken wir in 4 Tagen da drauf. Da sehen Sie nichts mehr Gescheites. Das ist genauso, als wenn ich Leichenblut abnehme, auf gut Deutsch gesagt, ja. Und dann verlangen die dafür horrende Beträge. Es hängt natürlich immer davon ab, wie man diese Dinge einsetzt, ja. Und ich meine, was Sie mir da erzählen, da wäre ich ehrlich gesagt ausgesprochen vorsichtig. Es gibt gute Computerprogramme, die sind teilweise sogar kostenlos. Die können uns dann jeder einsehen. Einige habe ich ja auch schon in meiner letzten Sendung genannt, die recht gut sind, wie das Orphanet zum Beispiel oder eben auch Isabel Healthcare. Ja, da kann man auch Symptome eingeben, die sind auch seriös und die kosten eigentlich nichts. Die kann man als Patient sich im Internet runterladen und kann dann da schauen. Aber es ersetzt natürlich auch keine ärztliche Meinung. Das wird es nie tun, auch in Zukunft nicht, nach meiner Meinung. Wie gesagt, ich bin nicht dagegen, Naturheilverfahren in die Arztpraxis zu implementieren. Ich halte das für sehr gut. Aber es ist eben auch die Frage, ob nicht einige Leute damit auch auf Kosten von Patienten ganz, ganz viel Geld verdienen und im Prinzip kommt nichts dabei raus. Ne? Da muss man schon sehr vorsichtig sein. Ne?
Also okay. Das ist eigentlich nicht so. Und das Gerät, wenn Sie jetzt von Orban reden, das heißt Orban Pathfinder oder Pathfinder.
Ja, ich kenne das Gerät nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also da kann ich zu dem eigentlichen Gerät kann ich Ihnen da sicherlich nichts sagen, aber was mich natürlich schon ein bisschen wie heißt das, Organ Pathfinder oder?
Ja, also ich Orban Pathfinder.
Also ich kenne es nicht. Aber wie gesagt, ich wäre eigentlich da eher vorsichtig.
Gut. Ja. Danke vielmals für die Frage. Und
ich danke herzlich und wünsche einen ganz schönen Tag.
Jawohl, grüezi Gott, danke vielmals. Vielen Dank auch Jens Westphal für die Antwort. Jetzt haben wir noch 2 weitere Personen. Jemand, der schon länger wartet. Grüß Gott, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Dankeschön, Irma Frey. Ich habe eine Frage wegen der Hildegard von Bingen. Ich bin früher fest auf sie eingefahren und habe auf sie gelost, weil wir haben auch einen kranken Sohn gehabt und haben mich an alles ein bisschen gehalten und jetzt bin ich ein bisschen vorsichtig geworden, denn sie hat gesagt, der Lauch sei ein Küchengift. Und da ist mir das einmal eingefahren, aber unterdessen gehe ich viel auf den Markt und kaufe immer wieder einen Lauch mit einem halbwegs schlechten Gewissen. Jetzt nehmen Sie mich Wunder, ob das der Doktor bestätigt, dass Lauch ein Küchengift ist. Oder ob das gar nicht so ist.
Also die Sache ist die, man muss natürlich wissen, Hildegard hat ja vor ca. 1000 Jahren gelebt, oder? Und sie hat natürlich die Sache sehr, sehr gut beobachtet. Viele Dinge, die sie schreibt, sind sehr gut. Zum Beispiel die Vorschriften über eine maßvolle und ausgewogene Ernährung. Sie hat zum Beispiel sehr viel über Dinkel geschrieben. Ja. Dinkel ist tatsächlich meiner Ansicht nach ein Getreide, was sehr gut ist. Wenig Allergien macht.
Ja,
kann ich auch bestätigen, macht ganz wenig Nahrungsmittelallergien. Nach meiner Meinung gibt es auch, aber sehr selten. Sie hat viel über Fenchel geschrieben, das hatte ich vorhin schon erwähnt. Das ist ein sehr gutes Mittel. was ja auch schon aus der Oma-Medizin in Anführungsstrichen kommt und was auch meinem Sohn heute noch hilft. Und nun hat sie natürlich auch, das hat sie damals noch nicht so genannt, aber es gibt tatsächlich einige Lebensmittel, die machen etwas mehr Allergien. Die sind persönlich, die sind nicht für jeden Menschen persönlich schlecht. Aber man weiß es ja zum Beispiel bei Erdbeeren auch, das betrachtet sie ja auch eher als Küchengift oder wie die sagen, Lauch. Das hängt aber damit zusammen, dass manche von den Lebensmitteln, wie man heute weiß, auf Neudeutsch eben eine etwas erhöhte allergene Komponente haben. Also sie machen ein bisschen mehr Allergien. Die müssen aber deswegen nicht für jeden Menschen per se immer schlecht sein. Man kann, sie ist ja auch bei anderen Getreidearten eher vorsichtig, aber manche Leute haben da ja auch gar keine Probleme damit. Also man muss das natürlich ein kleines bisschen relativieren. Ja. Grundsätzlich ist das gut, was Hildegard da sagt. Diese ausgewogene Ernährung, die sie da in den Mittelpunkt stellt, ist sicherlich für uns heute ganz wichtig, weil wir eben genau das heute nicht mehr machen. Wir haben heute eher eine Fastfood-Kultur. Sie hebt ja auch viele pflanzliche Arzneien hervor. Da gibt es auch eine schöne Sammlung. Ich habe das verlinkt mit der Sendung heute über Heilkräuter. Das ist ganz interessant. Oder eben auch, was sie sonst noch schreibt über Aderlass und eben Schröpfen. Aderlass nutzen wir heute auch in der klassischen Medizin nicht sehr häufig in der Praxis. Zum Beispiel für Leute mit einer sogenannten Hämochromatose. Das ist also eine Krankheit, wo die Leber eine Eisenüberladung hat und dann kann man diesen Menschen eigentlich sehr helfen. Man kann sogar teilweise Leben retten damit, weil das sonst die Leber kaputt macht. Und wenn man dann alle 2 Monate zum Beispiel 500 Milliliter Blut ablässt, Hildegard sagt ja nach Vollmond. Das hat auch irgendeinen Grund, nämlich weiß man zum Beispiel, dass nach Vollmond in den 3 Tagen die meisten Kinder gezeugt und geboren werden. Also es hat schon auch einen Einfluss auf die Hormone des Menschen, wenn man das auf Neudeutsch betrachtet. Sie hat das in ihrer Zeit einfach unglaublich gut beobachtet. Ja, auch diese Schröpftherapie, die nutzt man ja heute bei Wirbelsäulenverspannungen oder so. Kann man heute auch nennen, das Neudeutsch Saugwelle. Aber es gibt auch noch das Schröpfen an sich. Das ist sehr, sehr gut. Also Leute, die also Muskelbeschwerden haben oder Gelenkbeschwerden oder Schulterprobleme, die können das sehr, sehr gut nutzen. Und natürlich verbindet sich das alles mit Gebet und Meditation. Was Sie sagen über Lauch jetzt konkret, ja, wie gesagt, man muss es ein bisschen relativieren. Ne? Also wenn wir da jetzt keine Probleme damit haben, dann können Sie das eigentlich ruhig essen. Also die Küchengifte, die sie beschreibt, würde man heute wohl als allergenauslösende Nahrungsmittel, würde ich mal sagen, bezeichnen im Wesentlichen. Aber bei manchen Leuten lösen sie eben auch keine Allergien aus und dann können sie das auch ruhigen Gewissens essen. Viele essen ja auch gerne Erdbeeren, passiert gar nichts. Und deswegen. Aber natürlich haben die eine etwas erhöhte allergene Komponente, das stimmt schon. Also man sieht das wirklich. Und aus ihrer Zeit, muss man sagen, war die Frau ein Genie. Ne? Die hat das so gut beobachtet. Die hat zum Beispiel auch Vorstadien von Krebs beobachtet. Das hat sie Wicht genannt, Wichtkrankheit. Das ist heute noch ganz genau so. Könnten sie 1:1 heute übernehmen. Also Leute, die an Gewicht abnehmen oder die sich auf einmal schwächer fühlen, die eine unklare Gewichtshandlung, die blass aussehen. Das ist hier wirklich unglaublich, ja. Also wenn man sich das mal überlegt, ja, aus der damaligen Zeit heraus. Also, aber wie gesagt, man muss es natürlich relativieren. Das war eine andere Zeit, ja? Und heute wissen wir auch viel mehr über Medizin, ne? Aber aus ihrer Zeit heraus ist das genial, was die Frau da gesehen hat. Das muss man schon sagen.
Danke vielmals, ja. Dankeschön.
Danke vielmals und alles Gute auf Wiederhören. Dann darf ich wieder jemanden am Telefon begrüßen. Herzlich willkommen, grüß Gott.
Da ist Luisanne Zehnder, guten Tag.
Ja, grüß Luisanne.
Ich wollte fragen, mein Mann muss wegen Cholesterin Atorvastatin 40 Milligramm nehmen. Und jetzt hat mir eine Bekannte gesagt, ich soll schauen, dass er das nicht mehr muss nehmen. Es wäre besser, sein Erwitt. Es ist glutenfrei. Jetzt wollte ich sagen, was ist jetzt der Unterschied? Sie gefunden, Atorvastatin ist einfach nicht gut. Das hätte ich wollen wissen von meinem Westfall. Wegen seiner Weise, ob das wirklich besser ist. Also er wie ich, müsste man selber zahlen, das andere zahlt Krankenkasse. Aber wenn es besser wäre, das wollte ich ehrlich wissen.
Also, Atorvastatin ist ein sogenannter CSE-Hemmer. Also das führt eigentlich dazu, dass praktisch das böse Cholesterin, ne, im Körper nach unten gefahren wird. Diverse Nebenwirkungen. Ne? Manchmal macht es Muskelschmerzen. Bei Patienten in ganz schlimmen Fällen können diese Muskelschmerzen auch sehr gravierend sein. Das gibt es. Es ist schon eigentlich kein schlechtes Medikament, das Atorvastatin. Ich gebe es auch öfter. Wenn jemand wirklich hohe Cholesterinwerte hat, bleibt ja nichts anderes übrig. Dann gibt es natürlich einige Leute, die vertragen es nicht. Ich setze da eigentlich ganz gern zum Beispiel Omega-3 ein, also Omacor zum Beispiel in einer hohen Dosierung. Da habe ich ganz gute Erfolge damit, besonders auf die Triglyceride, auf die Gesamtfette, weil Omacor oder Omega-3 in hoher Dosierung, das sind ja sogenannte essentielle Fettsäuren oder ungesättigte Fettsäuren, die führen natürlich auch dazu, dass der Cholesterinspiegel sinkt. Ne?
Also ja, und das Sinervit? Und das Sinervit, kennen Sie das?
Sinervit habe ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt noch nicht eingesetzt. Aber ich kann da gerne schnell nachschauen, das ist kein Problem.
Vitamin B6, Folsäure und Vitamin B12 steht da. Nahrungsergänzungsmittel.
Ich habe es gerade gesehen, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel, Sinervit. Das Sinervit hat also diverse Vitamine drin, das ist eigentlich nicht schlecht, das ist schon gut.
Kann man das ersetzen durch Atorvastatin?
Nein, eigentlich nicht.
Weil Sinervit ist
eigentlich ein Medikament, was gut ist, weil es hat viele Vitamine drin. Das ist als Nahrungsergänzungsmittel sicher nicht schlecht. Ist aber auch kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. Aber das Vitamin B6, was da drin ist, und die Vitamine, die sind gut für den Körper, aber sie ersetzen natürlich jetzt nicht unbedingt Atorvastatin, weil auf das Cholesterin haben sie nicht wirklich Einfluss. Wie gesagt, Omega-3 können Sie gerne versuchen. Das gebe ich eigentlich häufig den Leuten ganz gerne. Da kann man häufig was mit erreichen. Man also Omega-3 nimmt aus dieser Schiene. Aber schlechtes Sinervit nicht, aber die Krankenkasse zahlt es nicht, ne?
Nein, die Krankenkasse, das sollte weiterhin Atorvastatin nehmen.
Würde ich schon sagen, ja.
Er hat einen Hautausschlag, aber es ist nicht von dem, es ist von einem anderen.
Wenn er es überhaupt nicht verträgt und ganz
doch, hohe Cholesterin. Hat er schon lange.
Es gibt Leute, die haben ganz hohe Cholesterinwerte, ganz, ganz, ganz hohe. Den kann man auch das sogenannte Repata spritzen. Das ist ein ganz modernes Medikament. Dieses Repata, da braucht man ein Atorvastatin tatsächlich nicht mehr. Das muss man alle 2 Wochen spritzen und führt zu einer sehr guten Senkung des LDL und hat in der Regel auch keine Nebenwirkungen. Ist aber sehr, sehr teuer und da braucht man eine Kostenübernahme für die Krankenkassen. Das zahlen wir eigentlich fast nur bei einer sogenannten familiären Hyperlipidämie. Also wenn jetzt familiär eben Hyperlipidämie ist, wenn wir jetzt noch was Natur, also zu viel Fett im Blut, ne? Familiär vererbt heißt das. Wenn wir jetzt noch was auf natürlicher Weise machen können, wie gesagt, Omega-3, also pflanzliche ungesättigte Fettsäuren, sind sicherlich gut. Man kann auch mal einen Aderlass probieren, allerdings nicht so häufig. Wenn dann vielleicht alle 4 Monate oder so, könnte man das probieren. Wenn Ihr Mann allerdings herzkrank ist oder andere Krankheiten hat, müssen Sie natürlich Ihren Doktor da auch danach fragen, ob das für ihn in Frage kommt. Aber das senkt eventuell den Cholesterinspiegel auch. Auch Hämolese.
Aber das Ding kann es schon weiternehmen.
Das kann er weiternehmen. Auch Hämolese können Sie mal probieren. Das machen wir in der Praxis auch. Da setze ich zum Beispiel sehr gerne ein. Kommt auch aus den Naturheilverfahren. Da wird also hochdosiertes Laserlicht über eine Kanüle auf das Blut gelenkt. Das mache ich eigentlich sehr gern. Also wenn ich jetzt auch müde bin oder so. Und da macht man hinterher wirklich die Erfahrung, dass der Cholesterinspiegel sinkt, weil sich die Fließeigenschaften des Blutes verbessern. Und die Leute fühlen sich hinterher auch viel besser. Die Österreicher setzen das mittlerweile bei ganz vielen Krankheiten ein, bei Hyperlipidämie, bei Gelenkproblemen, bei ganz vielen Problemen auch mit der Haut und so. Also und eben auch bei Fettstoffwechselstörungen, ja. Aber also er kann es weiternehmen, ja, auf jeden Fall.
Soll er weiternehmen. Ist gut. Danke vielmals. herzlichen Dank.
Ja, danke dir, Luisanne. Vielen herzlichen Dank. Ja. Alles Gute und bitte Gott. Ja. Schöne Adventszeit. Ja, dann haben wir noch Signalnachrichten. Sie dürfen aber auch weiter anrufen, 043-501-2222. In dieser medizinischen Sprechstunde, jemand fragt per Signal, wie stehen Sie, Dr. Westphal, zur Homöopathie?
Ja, man muss natürlich erstmal gucken, wo kommt Homöopathie überhaupt her. Homöopathie wurde ja eigentlich entwickelt durch Hahnemann. Das war ein deutscher Arzt und der Hahnemann hat halt die Vermutung aufgestellt, dass ein sogenanntes Ähnlichkeitsprinzip existiert, dass man halt zum Beispiel, wenn man ein Beispiel, Koffein macht beispielsweise, wenn man zu viel Kaffee trinkt, zu schnell, kann es manchmal zu einem erhöhten Blutdruck führen, Herzrhythmusstörungen machen. Und der Hahnemann hat sich halt gedacht, wenn man das jetzt ganz stark verdünnt, in die 6er, 7er, 8er Potenz, dann nützt das also zum Beispiel gegen Herzkrankheiten. Also der Ansatz, den Hahnemann da drin hat, ist natürlich aus christlicher Sicht teilweise ein bisschen schwierig, weil er setzt der sogenannten Allopathie, also der klassischen Medizin, ja die Homöopathie entgegen, als wenn das ein Gegensatz ist. Wie gesagt, ich sehe das nicht als Gegensatz. Ich sehe Naturheilverfahren nicht als Gegensatz zur klassischen Medizin, sondern ich sehe es als Bereicherung der klassischen Medizin. Sicherlich sind einige Elemente, die er nennt, auch nicht schlecht. Sage ich jetzt mal Strophantin zum Beispiel. Strophantus setzt sich also durchaus auch manchmal ein bei Herzinsuffizienz oder Herzkrankheiten. Aber grundsätzlich ist der Ansatz ein bisschen problematisch für meine Begriffe, den er da drin hat. Und es geht wirklich in einigen Dingen ein bisschen sehr stark ins Esoterische. Weil er sagt ja zum Beispiel, dass Krankheit eine besondere Stimmung des Organismus ist. Krankheit ist sicherlich keine Stimmung des Organismus, sondern jeder Mensch, der krank ist, den muss man natürlich schon für sich genommen erstmal ernst nehmen. Und der steckt natürlich auch so ein bisschen drin, wir können für unsere Krankheiten ja was dafür. Natürlich haben wir Einfluss darauf, aber man kann natürlich jetzt zum Beispiel einem 8-jährigen Kind nicht unbedingt sagen, wenn es Krebs hat, es hat Schuld an dieser Krankheit. Das ist auch keine Stimmung des Organismus. Das ist eigentlich falsch, meiner Meinung nach. Das heißt nicht, dass jetzt grundsätzlich alles falsch ist, was er sagt. Also viele Dinge, wie gesagt, haben schon auch einen Hintergrund von den Heilkräutern her oder so. Aber der grundsätzliche Ansatz ist ein bisschen problematisch nach meiner Meinung. Und muss man sich auch ein bisschen kritisch hinterfragen. Ne? Also es ist ja wie mit allen Naturheilverfahren, auch mit der Isopathie zum Beispiel. Das wurde ja von Hinderlein entwickelt in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Oder das geht ja aber darauf zurück, dass man sich Gedanken gemacht hat, wie kann eine Krankheit entstehen? Entsteht das durch das Milieu oder entsteht es durch einzelne Erreger? Ne? Geht ja schon auf Virchow und Koch zurück zum Beispiel. Der Virchow hat sich gedacht, wenn jemand also in einem armen Milieu lebt, in Berlin zum Beispiel, kriegt er leichter Tuberkulose. Das stimmt, weil es ja auch heute noch so ist. Ne? Wenn man jetzt viele Länder in Afrika anschaut. Auf der anderen Seite wird Tuberkulose natürlich auch durch einen Krankheitserreger ausgelöst und der Enderlein hat das, was die Isopathie nun angeht, in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts auch auf den Körper selber bezogen, hat also gesagt, okay, also auch das innere Milieu des Körpers spielt dafür eine Rolle. Das stimmt natürlich für sich genommen auch. Man muss natürlich dann immer ein wenig aufpassen, welche Konsequenzen man im Einzelfall daraus zieht, aus Wahrheiten, die drinnen stecken, Halbwahrheiten, oder auch manchen Dingen, die einfach schlicht unwahr sind. Und wenn sich das dann mit esoterischen Ansätzen vermischt, also mit böser Esoterik, sage ich jetzt mal, dann kann es unter Umständen problematisch werden und auch ins Gegenteil sich verkehren. Ja.
Ganz herzlichen Dank, ja. Das ist gut, wunderbar. Dann darf ich nochmal zwei Personen am Telefon begrüßen, über die ein bisschen länger dran ist. Grüß Gott, herzlich willkommen.
Nussbaumer.
Grüß Gott, Frau Nussbaumer.
Grüezi. Ich habe vor einem Jahr die Diagnose bekommen, Polymyalgie. Und dann hat der Arzt gesagt, ich muss jetzt mein Leben lang Cortison einnehmen. Und ich kann Sie jetzt fragen, gibt es da wirklich keine andere Behandlungsmöglichkeit? Und ist das eine Autoimmunkrankheit?
Ja, eine Polymyalgie, also es gibt ja da auch wieder Unterschiede. Eine sogenannte Polymyalgie Rheumatica ist tatsächlich...
Ja, die habe ich, ja. Die habe okay. Rheumatica.
Genau. Ja, das ist in der Tat eine Autoimmunkrankheit. Die führt halt zu sehr starken Muskelschmerzen und man sieht also da Erhöhungen der sogenannten nuklearen Antikörper oder auch Erhöhungen der Rheumafaktoren, vor allen Dingen der Blutsenkung, sehr häufig und es macht halt starke Muskelbeschwerden.
Ja.
Cortison. Okay, Cortison ist, also ich mache, wenn ich sowas entdecke, tatsächlich erst einmal eine Stoßtherapie mit Cortison, gehe also relativ hoch rein und gehe nachher auf eine kleine Minimaldosis herunter vorläufig.
Ja, das hat er jetzt auch gemacht, der Arzt.
Okay.
Aber es hat nicht gut angesprochen. Jetzt muss ich anscheinend wieder von vorne anfangen, also wieder höher gesetzt werden.
Also ich würde sagen, Cortison ist schon eine Standardtherapie. Im Körper wird ja selber auch Cortison produziert. Nur es gibt mittlerweile bei den rheumatischen Krankheiten ganz viele neue Therapieansätze. Also wenn Ihnen das jetzt nicht bekommt, kann man sich überlegen, ob er Sie mal zum Rheumatologen schickt. Da gibt es sogenannte monoklonale Antikörper. Das sind also Medikamente, die sozusagen direkt auf einen Eiweißfaktor, müssen Sie sich nicht merken, Tumornekrosefaktor 5 heißt der, TNF-Alpha, wirkt. Und das führt dann direkt zu einer Reduzierung dieser Autoimmunprozesse. Wie gesagt, bei meiner Frau ist das ja durchaus so, dass sie diese Medikamente nimmt und sie hat mega davon profitiert. Das kann man machen. Die sind allerdings ebenfalls sehr teuer und das muss dann ein Facharzt sicherlich machen.
Ja.
Zu früheren Zeiten hat man auch noch andere Sachen gemacht. Da hat man natürlich auch, wenn man jetzt wieder auf die Naturheilverfahren reflektiert, hat man natürlich auch diese physiotherapeutischen Maßnahmen, würde man das heute wohl bezeichnen, also Wärmetherapie, Hydrotherapie und solche Dinge gemacht. Ganz früher hat man eine Eigenbluttherapie gemacht. Mein Vater hat mir das noch erzählt. Hat man also Blut aus der Vene abgenommen und das intramuskulär gespritzt. Ganz früher hat man das gegen Rheuma gemacht. Mhm. Sicherlich Omega-3 ist auch als Begleitmedikation sicherlich nicht verkehrt. Das ist auch ganz hilfreich. Mhm. Führt immerhin auch zu einem leichten Abdämpfen dieser Prozesse. Ich biete vielen Leuten auch tatsächlich Hämoleser an, weil ich auch im Dunkelfeld Veränderungen der Fließeigenschaften des Blutes sehe, respektive meine Frau. Und das ist manchmal gar nicht schlecht. Aber es gibt diese modernen Therapien. Ja, also ich würde mal zum Rheumatologen gehen und fragen, ob, wenn Sie jetzt das Cortison überhaupt nicht vertragen. Also auch Cortison ist ja eigentlich ein natürliches Hormon des Menschen. Es wird ja von der Nebennierenrinde produziert. Ohne Cortison würden wir sterben. Aber wenn man Cortison ein Leben lang in hohen Dosierungen nimmt, ist es natürlich schlecht. Da macht es natürlich dieses Vollmondgesicht ein Syndrom, das wir Morbus Cushing betrachten. Es führt zu Veränderungen der Abwehr.
Und auf Knochen.
Ja, es macht die Knochen kaputt, in der Tat. Mhm. Ja. Das führt zur Osteoporose und so.
Ja.
Es ist natürlich schon erstmal als Stoßtherapie oder für einen bestimmten Zeitraum wichtig, das zu nehmen. Allerdings, ob ich jetzt lebenslang nehmen würde, weiß ich nicht. Vielleicht sollte man das dann besser auf andere Medikamente umstellen. Cortison ist per se jetzt, wurde ja auch total verdammt. Aber wir merken jetzt natürlich in der Covid-Zeit, dass es doch eigentlich ein recht gutes Medikament ist, weil vielen Menschen, die diese Covid-Pneumonien haben, rettet es tatsächlich das Leben. Ja, also wenn man ganz ehrlich ist, wenn man da Cortison nicht hätte, dann würden noch viel mehr Menschen sterben an Covid-19. Ja. Das ist also nicht per se ein schlechtes Medikament, aber wenn man es lebenslang nimmt, macht es natürlich Probleme. Ne?
Und früher aber jetzt zum Beispiel für die Impfung, ich habe jetzt Booster-Impfung gehabt, das ist gut, also ich reagiere dann gut auf die Impfungen.
Ja, natürlich. Sie werden, man weiß ja zum Beispiel auch durchaus, dass Leute, die Autoimmunkrankheiten haben, also da gibt es auch eine ganze Reihe von Studien mittlerweile dazu, eigentlich ein viel geringeres Risiko für schwere Verläufe von Covid-19 haben. wie Leute, die also das nicht haben. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass viele Patienten Cortison nehmen oder eben diese sogenannten monoklonalen Antikörper. Moderne Therapien gegen Covid-19 gehen ja sogar in die Richtung, ne, die jetzt Roche zum Beispiel entwickelt. Das sind auch sogenannte monoklonale Antikörper, die sozusagen die Autoimmunreaktion, und das ist ja eine Autoimmunkrankheit, ja, was sie haben. Und die schlimmen Verläufe von Covid-19 sind eigentlich auch Autoimmunreaktionen, weil nicht mal das Virus selber sozusagen das Problem ist, sondern diese Autoimmunreaktion. Das ist ungefähr so, als wenn die Luzerner Polizei auf einmal nicht mehr weiß, was sie machen soll und auf alles schießt, was sich bewegt. Ja. Und so ist das da im Körper bei diesen schlimmen Verläufen. Und bei den Autoimmunkrankheiten ist das natürlich sehr viel langsamer. Ne, da schießt die Luzerner Polizei auch auf vieles, was sich bewegt, aber eben nicht auf alles. Und in jedem Fall auf Muskelzellen. Ja.
Gut.
Das wird dann eben.
Nein, dann bin ich beruhigt. Da bin ich beruhigt, weil ich habe plötzlich auf Verunsicherung war, ob der Arzt mich richtig behandelt oder nicht.
Nein, Cortison.
Aber dann ist das gut.
Aber ich könnte sie trotzdem mal zum Rheumatologen schicken, ob man, wenn das jetzt Langzeittherapie werden soll, dann würde ich überlegen, ob man nicht noch doch was anderes ansetzen kann.
Ja, das ist sehr gut. Ja. Ich danke Ihnen vielmals.
Danke Ihnen.
Danke.
Also. Alles Gute, Gott es sagen, wiederhören. Dann darf ich wieder über am Telefon begrüßen. Es geht ununterbrochen weiter, gell, Jens? Heb durch.
Ja, kann ich.
Grüß Gott, herzlich willkommen, grüß Gott. Sie haben lange gewartet. Jetzt sind Sie dran. Hallo? Da scheint jemand nicht zu reagieren. Dann haben wir noch eine Frage mehrere Fragen per Signal bekommen. Welche Covid-Impfung haben Sie in einer früheren Sendung für über 65-Jährige empfohlen?
Ja, weißt du das noch? Also Covid-Impfung, ich sage es nochmal generell. Es gibt ja mittlerweile, es entwickelt sich ja auch immer weiter, oder? Also es gibt ja einmal diese mRNA-Impfstoffe, da gehört der von BioNTech Pfizer dazu und eben der von Moderna, ne? Dann gibt es die sogenannten Vektorimpfstoffe. Da gehört der von AstraZeneca dazu beispielsweise und der von Johnson & Johnson. Und nächstes Jahr soll ja auch noch ein sogenannter Totimpfstoff auf den Markt kommen und entwickelt werden. So, in der Sendung im Januar, glaube ich, diesen Jahres habe ich das mal genannt, aber da war das natürlich noch nicht so bekannt wie jetzt mittlerweile 11 Monate später. Also auch aus meiner eigenen Erfahrung, die Leute, die ich jetzt mit mRNA impfe, also mit, wir haben ja hier fast nur Moderna in der Praxis, aber von denjenigen, die jetzt auch mit BioNTech geimpft werden, ich selber hatte das ja auch gemacht, habe ich eigentlich eher weniger Nebenwirkungen gespürt. Ich habe diese dritte Boosterimpfung jetzt mit Moderna gehabt, also weil wir müssen es ja fast als Mitarbeiter im Gesundheitswesen, obwohl ich selber schon so krank war. Da habe ich doch einige Nebenwirkungen gehabt, aber vermeintlich hat Moderna auch eine etwas höhere Wirkung, wobei es für unter 30-Jährige nicht zugelassen ist, weil da scheint es also Myokarditiden, also Herzmuskelentzündungen bei einigen Patienten zu machen. Ich bin sowieso der Meinung, man sollte diese Covid-Impfungen auch in der Hand vom medizinischen Personal unbedingt lassen. Es sind ja immerhin Impfungen. Ich verstehe diese Impfkampagne sehr gut, aber man muss natürlich schon wissen, dass wie jede medizinische Maßnahme auch Impfungen manchmal Nebenwirkungen machen können, wie allergische Reaktionen oder im Fall von diesen Covid-Impfstoffen eben auch in sehr seltenen Fällen, allerdings nicht ausgeschlossen, Thrombosen und in sehr seltenen Fällen auch Herzmuskelentzündungen. Alles andere, was man hört, was mit der Empfängnis und Schwangerschaften, das ist eigentlich Unsinn. Da machen die nichts. Aber diese Nebenwirkungen gibt es tatsächlich. Und das sollte man durchaus auch überwachen. Das ist bei den mRNA-Impfstoffen, bei den Vektorimpfstoffen, das ist ein bisschen anders. Die haben halt teilweise Nebenwirkungen, die Thrombosen machen. Das war ja von AstraZeneca, es ist ja durch die Medien gegangen. Allerdings natürlich auch sehr selten. Ne? Aber natürlich muss man wissen, dass die Spike-Proteine oder alles, was die Infektion selber macht, also Covid natürlich in viel, 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 viel geringerem Maße, aber natürlich auch durch die Impfung entstehen kann, also eben Thrombosen oder so. Aber das natürlich ist wirklich sehr, sehr gering. Das kann ich zur Beruhigung sagen. Also die Wirkung ist schon gut. Es wird auch immer wieder neue Erkenntnisse jetzt geben über diese Impfung. Ja. Es ist schon so, dass wahrscheinlich die Booster-Impfung, also die dritte Impfung, wohl auch gegen lebensbedrohliche Verläufe hilft. Aus meiner Erfahrung als Arzt kann ich sagen, an Nebenwirkungen von Moderna habe ich bisher gesehen, dass es diesen Moderna-Arm gibt, also eine Anschwellung des Armes. Ich habe allergische Reaktionen schon gesehen als Nebenwirkung. Ich habe schon bei einer Patientin eine Reaktion der Muskulatur gesehen. Ich habe aber auch auf der anderen Seite bisher bei keinem einzigen geimpften Patienten, das muss ich ganz ehrlich sagen, einen schweren Verlauf gesehen. Also habe ich nicht. Bei Ungeimpften dagegen schon. Ja, also ich selber habe es ja erlebt und habe auch dieses Jahr bei einem 32-jährigen jungen Mann einen sehr schweren Verlauf gesehen. Und der hat es zum Glück gut überstanden, war nicht geimpft. Und eben auch bei einem 48-jährigen jungen Mann, ebenfalls vergleichsweise jungen Mann, ungeimpft, der daran sogar verstorben ist. Also es ist wirklich nicht ganz harmlos, diese Krankheit. Die ist schon gefährlich. Die Impfungen nützen offensichtlich auch, zumindest vor lebensbedrohlichen Verläufen. Das kann ich auch als allgemeiner Arzt bestätigen. Aber sie haben schon ein paar Nebenwirkungen und man muss diese Nebenwirkungen auch gut beobachten. Und ich finde, das sollten auch Ärzte machen. Über 65-Jährige können sie eigentlich BioNTech, Pfizer und Moderna als Impfstoffe nehmen, für meine Begriffe. Die Wirkung ist gut, von Moderna sogar etwas besser, aber es macht nach meiner Meinung auch ein bisschen mehr Nebenwirkungen. Ja, und Johnson einmalig hat nicht so einen hohen Schutz und scheint gegen die neuen Komponenten nicht so sehr wirksam zu sein. Ne? Aber da wird man auch noch Studien abwarten müssen.
Im Januar kommt dann Novavax. Das ist ein ganz anderes Verfahren. Kannst du dazu noch etwas sagen?
Und ja, ich glaube, es gibt ja diesen Totimpfstoff. Ne? Die Totimpfstoffe, die werden wahrscheinlich sind ja sehr probat. Die setzt man ja bei vielen Impfungen ein eigentlich. Ne? Und wenn das funktioniert, ist das wahrscheinlich sehr gut, ja. Weil mRNA ist natürlich ein sehr neues Verfahren. Gibt zwar diverse Forschungen in der Krebsmedizin schon seit Jahren, aber nicht wirklich Studien. Gut, nun ist ja dieses Jahr ein großer Feldversuch gewesen, auf gut Deutsch gesagt, mit diesen weltweiten Impfungen. Man weiß jetzt mittlerweile mehr darüber. Aber die Totimpfstoffe sind natürlich, oder Novavax, oder sind natürlich seit Jahren probat in der Medizin. Ne? Und ich denke, muss man abwarten, ne? Wie diese Studien sich da weiterentwickeln. Ne? Wahrscheinlich wird ja auch es so sein, dass diese neuen Komponenten da irgendwann noch in diese Impfung eingearbeitet werden müssen. Ob jetzt allerdings ein Impfzwang, also das ist wieder meine persönliche Meinung, irgendwie zum Ziele führt, das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Denn ich denke, wir müssen eins auch wissen, wir werden dieses Virus nicht mehr wegbekommen. Es ist da, es wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch bleiben. Wir alle werden, wäre ja unwahrscheinlich, wenn nicht. Aber jede große Pandemie, denn alle Epidemiologen sagen ja auch, dass jeder Mensch wahrscheinlich bis Ende 2023 irgendwann einmal mit diesem Virus oder mit Mutationen des Virus in Berührung gekommen sein wird. Ich habe zum Beispiel auch ganz viele Patienten, die sind positiv, haben hohe Antikörper und wissen gar nicht, dass sie Covid hatten. Das gibt es auch. Und das macht ja aber eben diese Sprengkraft dieses Virus aus, ne? Dass es eben 80% der Leute relativ kalt lässt und 20% eben ganz schwere oder lebensbedrohliche Verläufe macht. Das ist natürlich genau das Problem. Ne? Aber wir werden da eine Lösung finden müssen.
Ja, es scheint ja auch so, dass jetzt die Wirkung der Impfung immer kürzer wird und es wird eben die dritte Impfung brauchen, die sogenannte Booster-Impfung und wahrscheinlich wird es ja dann so sein, dass die zweite Booster, die dritte Booster oder wie sie dann immer genannt werden, kommen werden. Ist das absehbar?
Ja, man kann hoffen, dass die irgendwann etwas entwickeln, dass das bloß noch einmal im Jahr erforderlich ist. Ich hoffe es einfach mal, dass das irgendwann so ähnlich laufen wird wie mit der Grippeimpfung. Das wäre ja noch erträglich, sag ich mal, ja. Aber ich meine, momentan zweimal im Jahr, ja, also ich persönlich sage jetzt auch mal so, ich halte auch von dieser ganzen Panikmache ehrlich gesagt nicht viel. Weil es hat mir als Arzt oder auch als Betroffener, als Schwerkranker auch nicht sehr viel geholfen. Was mir stattdessen geholfen hat, ist Hoffnung, gute Energie, dass Menschen für mich gebetet haben, da waren. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Ja. Mhm. Sicherlich muss man das analysieren oder dafür gibt es ja auch das Robert-Koch-Institut. Aber jeden Tag den Leuten irgendwelche Horrormeldungen um die Ohren zu schlagen, das halte ich ehrlich gesagt auch für Unsinn. Das hilft meiner Ansicht nach niemandem wirklich. Ja. Da will ich meine persönliche Meinung sagen.
Ja. Ja, ich bin persönlich als Priester jetzt natürlich ein bisschen vorsichtig mit diesen Impfstoffen aufgrund der Inhalte. Eben, man hat gehört, dass in diesen Impfstoffen natürlich auch Zellen von Embryos drin sind und das natürlich kann man das so und so erklären, aber grundsätzlich passt mir das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass auch andere Impfstoffe diese Komponenten haben. Das gefällt mir nicht. Man könnte das auch anders machen. Weißt du, ob Novavax auch auf dieser Basis mit embryonalen Stammzellen hergestellt ist? Oder ist das noch nicht bekannt?
Ich glaube, es ist noch nicht bekannt. Also in der EU ist ja wohl die Zulassung von Novavax, soll sie ja dieses Jahr noch laufen. Aber es handelt sich da, wie schon sagte, um einen proteinbasierten Impfstoff mit einem Virusantigen. Das ist also eben ein Totimpfstoff. Wie weit das jetzt mit embryonalen Zellen entwickelt worden ist, kann ich wirklich nicht sagen. Es ist ein neues Verfahren. Was ich weiß, ist, dass Moderna, und das ist eigentlich auch fast das Einzige, was die meisten Arztpraxen lange machen konnten oder mussten. Wir als Amtsärzte waren ja sowieso in dieser Kampagne drin. Moderna leider wohl in Teilen mit den embryonalen Stammzellenforschungen gelaufen sind. Bei Pfizer weiß ich es nicht hundertprozentig. Ich gebe dir auch meine persönliche Meinung ist genau gleich. Ich halte da auch nicht viel davon, dass man mit embryonalen Stammzellen da arbeitet. Man macht da immer wieder leider Grenzüberschreitungen. Ich persönlich bin sowieso der Meinung, dass man diese ganze Corona-Pandemie auch in einen globalen Zusammenhang sehen muss, genauso wie diese Umweltdiskussion und das eigentlich ein bisschen uns allen abgeht, dass wir einfach ein Schubladendenken haben. Und deshalb wollte ich ja diese Sendung heute auch machen, einmal zu sagen, dass uns dieses Schubladendenken nicht weiterbringt, sondern dass wir immer auch den Glauben an Gott, die Spiritualität in all das, was wir sehen und erleben, mit einbeziehen müssen. Und es hat eben auch alles Folgen, ja. Im Hindu-Bereich nennt man so etwas Karma. Ja, wenn die ganze Welt zum Beispiel immer wieder einen Fehler nach dem anderen macht, ja, in Anführungsstrichen, ja, und Gott uns sehr viele gute Energien oder Warnungen schickt auch, da muss man sich auch nicht wundern. Wie gesagt, es geht nicht um die Betroffenen. Diese Menschen müssen wir alle beten. Mhm. Aber vielleicht müssen wir auch unsere Einstellung mal ein bisschen ändern grundsätzlich. Vielleicht will uns Gott auch etwas damit sagen oder so, ja.
Ja.
Dass wir, glaube ich, einfach aufhören müssen mit diesem Materialismus. Der Papst Franziskus nennt es ja auch immer wieder, ne? Dass wir einfach darüber nachdenken müssen, warum feiern wir Weihnachten eigentlich, ja? Mhm. Ist das nur ein Geschenkefest? Lassen wir die armen Leute, die draußen auf der Straße sind, links liegen? Wie behandeln wir unsere Freunde? Ist unser Egoismus uns wichtiger? Wie behandeln wir unsere Familien? Können wir da manchmal nicht mehr Kompromisse erzielen oder müssen wir wegen jeder Kleinigkeit auseinanderlaufen und. Mhm. Ich glaube, das muss man einfach da einbeziehen, auch diese ganze Pandemie-Diskussion, und diese Umweltdiskussion auch, also glaube ich.
Ja. Jens, wir haben noch einige weitere Fragen, wenn du noch magst. Darf jetzt jemand, der schon länger wartet, hereinnehmen? Grüß Gott, herzlich willkommen.
Grüezi, danke für den sehr guten Impuls, den ich da höre. Ich habe eine Frage, ob es eine Alternative gibt. Ich habe eine schwere Reizblase und muss mindestens 5-mal die Nacht aufs WC mit auch tagsüber mit sehr schwierigen Konsequenzen. Und jetzt das Blaseinstitut hat mir Betmiga empfohlen, täglich zu nehmen, aber als sehr starke Allergiker und auch Intoleranz habe ich Angst, dass es nicht. Gibt es da eine Alternative? Also Physiotherapie wird jetzt mir neu verschrieben. Jetzt aber das Medikament macht mir zu arbeiten, um das hinzunehmen.
Na gut, also ich glaube, es gibt auch einige Heilpflanzen, die man bei Inkontinenz einsetzen kann, zum Beispiel Brennnesseln. ist bekannt, auch Cranberry ist eigentlich bekannt. So etwas, das man allerdings häufig auch bei Männern, die haben ja auch Inkontinenz, manchmal einen Kürbis, ist bei Prostatavergrößerung bekannt, spielt bei Frauen aber keine Rolle. Aber wie gesagt, Brennnessel könnte man als Naturheilpräparat gerne mal benutzen, ne? Bei Methaninkontinenz beispielsweise. Und ich glaube, die Hildegard hat auch solche Kissen mal empfohlen oder so, also mit Heublumen oder so. Oder Zusatz von Heublumen hilft eigentlich auch gegen Inkontinenz. Ne? Und es gibt eben auch einige Mittel, die natürlich schaden. Also wenn man jetzt zu viel Alkohol, und glaube ich, trinke auch gerne Kaffee, ehrlich gesagt, trinkt, oder zu viel einfach Medikamente, die harntreibend sind, dann ist das natürlich auch nicht so gut. Und man muss natürlich auch Beckenbodentraining vielleicht mal versuchen, schwimmen, ist eine gute Möglichkeit. Ja, also alles so in dieser Richtung.
Aber das Medikament würden Sie, WDH sehr variablen Hochdruck, würden Sie jetzt auch vorsichtig sein mit dem Medikament?
Ja, wenn Sie da Nebenwirkungen haben, würde ich vorsichtig sein. Ich würde aber lieber Ihren Hausarzt dann nochmal danach fragen, ja?
Ist gut. Danke vielmals. Ganz
einen
guten Tag.
Ade, mir auf Gott, schöne Fanszeit. Dann darf ich nochmal jemanden begrüßen am Telefon. Herzlich willkommen.
Du meinst Louisanne.
Ja.
Ich habe eine Frage. Ich habe hier ein Buch. Corona-Impfungen aus spiritueller Sicht. Auswirkungen auf Seele und Geist und das nachtodliche Leben von Thanas Meyer. Hat der Herr Westphal, kennt er das Buch? Das ist ja schrecklich, was man da liest. Auf der spirituellen Ebene. Könnte das der Herr Westphal, das Buch?
Nein, das Buch kenne ich leider kenn ich
das
leider
ist wahr, nicht. Das müssen Sie mal lesen, das ist wahnsinnig. Wenn das stimmt, auf dieser Ebene, was da alles passiert, auf der geistigen Ebene, ist ganz schlimm.
Ja, ich glaube sowieso, das habe ich ja vorhin...
Furchtbar, das ist alles wissenschaftlich erwiesen. Ich weiß nur nicht, ob man alles glauben kann, das weiß ich nicht. Ist wahnsinnig.
Ja, gut, alles glauben können Sie natürlich auch nicht, weil man muss immer auf allen... in allen Richtungen, was die Informationen angeht, vorsichtig sein, ja. Bei den offiziellen Medien und bei den alternativen Medien natürlich auch. Also die Covid-Erkrankung existiert. Das ist Fakt. Dieses Virus ist nicht gesponnen. Diese Pandemie existiert auch. Das muss man ganz klar sagen. So, man muss sich allerdings schon fragen, gibt es da über größere Zusammenhänge, warum wir ja gerade jetzt, das versuche ich ja immer wieder auch zu sagen, so etwas erleben. Und diese Impfung muss man in diesem Zusammenhang natürlich auch sehen. Denn wenn Sie genau gucken, verändert ja diese Pandemie momentan unsere ganze Welt.
Ja,
die Leute tragen Masken, die gucken sich nicht mehr ins Gesicht, die tragen Masken, der Gesichtsausdruck geht teilweise weg. Die Leute, die in den armen Ländern, werden teilweise noch ärmer. Auf der anderen Seite habe ich gelesen, dass die reichen Leute oder einige, der es noch nie so viele Milliardäre gab, ja, wie nach dieser Pandemie. Also es verändert schon auch die ganze Welt irgendwo ein Stück weit. Und natürlich auch unsere Beziehung zu Computern, unsere Beziehungen zu Freiheitsrechten und so werden natürlich dadurch verändert. Und da muss man sich natürlich schon fragen, wie weit darf das gehen? Ist das wirklich noch Gesundheitsschutz? Schützt man damit noch Menschen vor dieser Erkrankung oder stecken da schon auch andere Interessen mit dahinter? Diese Frage darf man sich durchaus stellen, glaube ich. Das ist auch nicht verboten. Nach meiner Meinung, wie gesagt, es hat nichts damit zu tun, dass man irgendwelche Politiker vor Häusern mit Fackelzügen bedroht oder das ist meiner Ansicht nach schrecklich, dass sowas passiert. Wir müssen alle versuchen, zusammenzuhalten in dieser Pandemie und nicht gegeneinander arbeiten. Das ist meine Überzeugung. Und das muss uns einfach diese Sache lernen, ja, dass wir aufhören müssen, ständig gegeneinander zu kämpfen, sondern lieber eher zusammen nach Lösungen zu suchen, die auch gut sind. Natürlich ist es schon ein bisschen bedenklich, dass man jetzt wie in Österreich zum Beispiel einen Impfzwang macht. Ich habe gelesen, da gibt es eine Lotterie mittlerweile. Da kann man sogar gewinnen, irgendwas, wenn man sich impfen lässt. Also das sind schon Sachen, die sind für mich ein bisschen skurril, das muss ich schon sagen. Also ganz ehrlich, also das, ob das noch was mit Gesundheitsschutz zu tun hat, ganz ehrlich, ich glaube es nicht. Ich würde den Leuten lieber empfehlen, ein bisschen mehr zu beten, ein bisschen mehr zu meditieren. Hätten sie wahrscheinlich mehr davon. Ne?
Also, die Therapeuten, die merken halt, wenn sie die Leute behandeln, die Therapeuten. Die merken es auf der Astralebene und all diesen Sachen. Es geht viel auch um Rudolf Steiner mit diesen Sachen da.
Das muss ich mir mal durchlesen, aber es ist nicht die Empfehlung für das Buch.
Thomas, von Thomas Meyer, ein Deutscher, das ist ein,
Okay. Danke.
Ja, gut, danke vielmals und alles Gute.
Ja, danke.
Dann schreibt jemand noch: Herzlichen Dank für die gute Sendung, die Erklärungen von Hildegard von Bingen, meine Naturmedizin. Ich freue mich jeden Frühling auf den Aderlass. Jemand anders fragt noch wegen Covid: Was halten Sie von Ivermectin, heißt das, glaube ich, in der frühen Phase der Corona-Erkrankung? Ich habe gelesen, dass man dieses Medikament in anderen Ländern sehr erfolgreich angewendet hat und dort konnten Spitaleinweisungen stark reduziert werden. Also Ivermectin.
Ja, ich kenne dieses Medikament. Dieses Medikament ist ja auch ein Medikament, was man gegen Skabies, gegen Krätze einsetzt, teilweise. Und es gibt in der Tat einige Länder, wie beispielsweise auch Brasilien oder auch, das auch von Frankreich schon mal gelesen, glaube ich, wo man das in der Frühphase von Covid-19 einsetzt. Es scheint eine gewisse Wirkung zu haben. Das habe ich auch gelesen. Ich habe auch einige Patienten, die stehen da hundertprozentig drauf auf Ivermectin. Es gibt allerdings keine großen Studien, die das bestätigen. Das ist reine Erfahrung. Studien gibt es eigentlich nur bei Covid-19 tatsächlich zu Cortison. Die sagen, dass das sehr viel nützt oder eben auch zu Heparin oder Mitteln, die die Gerinnung beeinflussen, dass das sehr viel nützt. Da gibt es also Studien mittlerweile dazu. Das bestätigen zu Ivermectin nicht, aber aus der Erfahrung scheint es so zu sein, dass es doch einen gewissen Nutzen hat. Meine Schwägerin beispielsweise, die Schwester meiner Frau, die hatte ja auch Covid-19 in Brasilien und die hat Ivermectin am Anfang genommen und hatte in der Tat keinen schweren Verlauf. Ja.
Mhm. Also. Dann ist noch eine Frage: Was kann man anstelle von Protonenpumpenhemmer nehmen bei Zwerchfellbruch?
Also Protonenpumpenhemmer, das ist ja Pantoprazol zum Beispiel. Das ist ein Medikament, was die Magensäure blockiert, also dass zu viel Magensäure da ist. Es macht natürlich schon einen gewissen Sinn, das zu nehmen bei Zwerchfellbruch, weil sonst kann sich die Speiseröhre entzünden. Aber wenn man es nun gar nicht verträgt, kann man zum Beispiel auch erstmal versuchen mit einem Naturprodukt Alkala N zum Beispiel, was ich manchmal gebe, was also die Säure auch runterfährt, ne? Oder eben auch mit Ernährungsveränderungen blähenden Speisen abends essen oder fettreichen Mahlzeiten, dass man so saures Aufstoßen hat. Das ist ja in der Nacht häufig der Fall. Ne? Aber wenn jetzt wirklich zu viel Magensäure oder schon Speiseröhre beteiligt ist, sollte man es eigentlich tatsächlich weiternehmen. Ja.
Sehr gut. Und dann noch eine letzte Frage. Darf ein Priester, der kein Zertifikat besitzt, einer heiligen Messe vorstehen, wenn man von den Gläubigen ein Zertifikat verlangt?
Oh je. Oh je. Was soll ich darauf antworten? Das ist eine schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ja. Also ich persönlich würde auch zu einem Priester gehen, der kein Zertifikat hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie weit das nun gesetzlich geregelt ist, das kann ich nicht sagen. Aber ich vermute mal, es wird sowieso früher oder später auf uns zukommen. Also da glaube ich wirklich, dass wir irgendwann dieses Zertifikat brauchen. Das wird einfach so sein, zumindest für eine absehbare Zeit, vermute ich mal. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Aber ich denke mal, wenn der Priester die allgemeinen Schutzmaßnahmen einhält, also ich hätte da kein Problem damit, da zur Messe zu gehen.
Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es offiziell ist, kann ich nicht mal sagen, weil mich betrifft es auch. Ich habe kein Zertifikat, ich kann nicht immer gerade rennen gehen, ein Zertifikat machen, wenn es nur noch 24 Stunden gültig ist. Also, genau. Jetzt haben wir aber noch mal jemanden am Telefon. Magst du noch? Hast du noch Zeit?
Ja, eine kann ich noch, dann muss ich meine Sprechstunde weitermachen.
Gut, okay. Grüß Gott, herzlich willkommen.
Danke vielmals, das ist Wagner. Ich habe noch eine Frage wegen dem Impfen. Ich nehme Xarelto 20 Milligramm, das ist Blutverdünner. Jetzt habe ich gelesen in der Zeitung, dass man sich nicht so impfen lassen, wenn man Blutverdünner hat. Und zugleich habe ich noch Concor und also Herzmedikament, Blutdruck und Atorvastatin. Ich habe also ziemlich viele Medikamente. Zweimal bin ich geimpft, das hat nichts gemacht, aber jetzt das dritte Mal habe ich ein bisschen Bedenken, das könnte ich etwas machen.
Na gut, also, zur Risikogruppe gehören Sie ja scheinbar schon, nach dem, was Sie sagen. Xarelto nützt ein bisschen gegen schwere Verläufe, das hatte ich schon erwähnt, da gibt es auch Studien, weil es halt die vor Thrombosen schützt, das ist sicherlich nicht schlecht. ich persönlich würde vielleicht noch ein bisschen warten mit der dritten Impfung. Also vielleicht, man weiß ja auch nicht, ob die diese neuen Komponenten da noch einbauen. Das kann alles sein. Also ich würde tatsächlich noch ein bisschen warten. Ja, also einen gewissen Schutz haben wir ja nach 2 Jahren.
Bis die Totimpfung kommt. Bis
vielleicht.
Nächstes Jahr, bis die neue Impfung kommt, denke ich.
Genau, das, was ich vorhin schon sagte zu diesem neuen Impfstoff. Mhm.
Okay. Cool. Vielen
Danke.
Dank.
Schönen Tag. Danke vielmal. Danke. Auch dir, Jens Westphal. Wo kommt man Ivermectin über?
Ivermectin bekommt man hier in der Schweiz eigentlich nicht. Man bekommt es in Frankreich, muss man auch schreiben. Also es ist, wie gesagt, bei meiner Schwägerin hat es einen scheinbar genützt. Ne? Aber ich muss, offizielle Version gibt es eigentlich noch keine großen Studien dazu, das nicht. Aber es scheint bei einigen wirklich zu nützen.
Ja, aber in der Schweiz kommt man das nicht über.
Okay. In Deutschland bekommt man es und in Frankreich
gut.
Bekommt man
es auch. Ganz herzlichen Dank, Jens Westphal. Es war eine spannende Sendung. Vielen Dank, dass du deine Weisheit, deine Kenntnis uns bei Radio Maria und unserer Hörerfamilie zur Verfügung stellst. Dir alles Gute und wir freuen uns auf die nächste Begegnung und Sendung mit dir. Alles Gute.
Danke dir. Ciao, ciao.
Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Auf dem Sendehinweis finden Sie ganz viele verschiedene Informationen zu diesen Naturheilpraktiken, die ich verlinkt habe. Alles Gute, Gottes reiche Segen auf all Ihren Wegen. Bitte Gott, Ade miteinander.